Donald Trump stellt Wladimir Putin ein Ultimatum. In 50 Tagen sollen die Waffen in der Ukraine schweigen. Sonst droht er Russland und dessen Handelspartnern mit massiven Zöllen.
If we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs. And they're biting. And I hope we don't get to the point where we do. But I've been hearing so much talk. It's all talk. It's all talk, and then missiles go into Kiev and kill 60 people. It's got to stop.
Es muss aufhören, sagt US-Präsident Trump. Denn die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt sind gerade so massiv wie nie.
Ich lebe relativ zentral in Kiew, nicht weit weg von unserem ARD-Studio, und drücke mir noch selbst die Daumen, dass das noch halbwegs sicher ist, weil es relativ nah am Regierungsviertel ist, weil keine Infrastrukturobjekte, keine militärischen Objekte, keine Rüstungsindustrie beispielsweise in der Nähe ist. Aber das ist natürlich auch ein Trugschluss. Ich wohne im dritten Stock, das ist so ein Altbau, das heißt, über mir kommt nichts mehr. Und wenn ich Pech habe und so ein Trümmerteil auch nur von einer Drohne da reinfallen sollte und mich dann genau treffen sollte, dann hilft mir auch nicht mehr viel. Das Problem ist, ich habe keinen Keller. Ich könnte zur Metrostation laufen, aber die ist auch ein Stückchen weg. Und dieses Problem haben viele Menschen hier in der ukrainischen Hauptstadt und natürlich auch in anderen Teilen des Landes.
Das ist Rebecca Barth. Sie ist ARD-Korrespondentin für die Ukraine und sie lebt in Kiew, wie ihr hört. Seit Wochen erlebt auch sie dort die heftigsten Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Seit Beginn dieses russischen Angriffskriegs vor 3,5 Jahren. Rebecca nimmt uns heute mit nach Kiew, in eine Stadt, die buchstäblich nicht mehr schläft. Und in der sich die perfide Kriegsstrategie Russlands Nacht für Nacht offenbart. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Das ist unsere Folge für Dienstag, den 15. Juli.
Russland hat erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Menschen suchten Schutz in U-Bahn-Stationen der Stadt.
In den letzten Tagen und Wochen greift Russland Kiew vermehrt aus der Luft an. Drohnenangriffe und auch Raketen feuert Russland auf die ukrainische Hauptstadt. Wie ist das, wenn die Drohnen kommen?
Du musst dir das so vorstellen, du liegst in deinem Bett und dann hörst du im Endeffekt sowas wie ein ganz lautes Moped, was sich nähert, immer lauter wird, und dann hörst du Schüsse, wie eine Schießerei hört sich das an, das ist dann die Flugabwehr, und das Moped sind die Shahed-Drohnen, beziehungsweise die Gerans, so heißt die russische Version, mit denen die Ukraine aktuell massiv angegriffen wird. Also Russland schickt hunderte von diesen Drohnen auf einzelne Städte in der Nacht. Diese Angriffe dauern stundenlang. Du hörst laute Explosionen, die Fenster zittern. Du siehst teilweise auch die Explosionen bzw. die Einschläge. Da kommt es häufig zu Bränden. Und das ist ein Terror auch gegen die Zivilbevölkerung, dadurch, dass diese Angriffe eben so stundenlang andauern, der die Menschen sehr, sehr mürbe macht und vor allem natürlich sehr müde. Ich werde auf jeden Fall davon wach, weil es wirklich furchtbar laut ist und diese Schießereien, die man da hört von der Flugabwehr und die Explosionen, wenn die einschlagen oder abgefangen werden, je nachdem, wo das ist, ist es furchtbar laut. Und diese Drohnen kreisen teilweise auch Stunden über deinem Haus, bevor sie sich dann in ihre Ziele stürzen. Und dann jaulen sie nochmal auf. Das ist wirklich, wirklich fies, wirklich unangenehm.
Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren in Kiew. Du berichtest als Korrespondentin, als Reporterin über den Krieg. Was erzählen dir denn die Ukrainerinnen und Ukrainer aus Kiew, wie sie das Stadtleben erleben?
Also man merkt jetzt gerade ganz klar, dass diese massiven Angriffe wirklich eine neue Qualität haben. Kiew war eine ganze Weile, galt es als relativ sicher, weil es auch die beste Luftverteidigung hat. Aber jetzt haben die Menschen Angst. Bei einem dieser massiven Angriffe, da ist ein Haus mit einer Rakete getroffen worden und dieses Haus ist praktisch komplett in sich zusammengefallen. Da klafft heute eine Lücke. Und da haben wir Natalia getroffen.
Скажу чесно, це була найстрашніша ніч, мабуть, з початку війни, бо
Und sie hat die Besatzung erlebt, die Besatzung der Region Kiew.
Das war 2022, also kurz nach Beginn dieses Angriffskriegs, als russische Truppen bis kurz vor Kiew vorgerückt sind.
Genau. Und sie meinte, also das Einzige, was vergleichbar ist, waren damals diese Artillerieeinschläge. Aber so eine gruselige Nacht wie die habe sie eigentlich noch nie erlebt und sie habe eigentlich nur gebetet. Die Menschen sind furchtbar müde. Sie sind furchtbar mürbe. Es ist dann morgens nach so einer schlaflosen Nacht ein auf die Arbeit kriechen. Wir hatten eine Phase mal hier, da gab es auch so massive, nahezu jede Nacht Raketenangriffe auf Kiew. Da merkte man dann nach einer Weile, dass die Unfallstatistik sich geändert hat und die Behörden haben gewarnt, dass man doch mal überlegen soll, ob man sich ins Auto setzt, weil die Leute einfach rote Ampeln übersehen haben vor lauter Müdigkeit. Seit geraumer Zeit treffe ich hier viele Menschen, die Beruhigungstabletten nehmen, die Schlaftabletten nehmen, die in Psychotherapie sind, die sich irgendwie versuchen, mental helfen zu lassen, weil der Druck enorm ist. Ich höre hier immer wieder, man kann in der Ukraine nicht planen. Niemand weiß, was ist morgen. Der Krieg, der zieht sich durch alle Bereiche des Lebens, auch in einer Stadt wie Kiew, die ja hunderte Kilometer von der eigentlichen Front entfernt liegt. Und ich merke jetzt, hier in Kiew hören wir es immer wieder, und das hat uns auch Natalia gesagt, dass sie tatsächlich darüber nachdenkt, noch einmal die Ukraine zu verlassen, also das aus dem Land zu fliehen, weil sie emotional das nicht aushält, sagte sie, und weil sie eben Angst um ihr Kind hat, weil kein Ende in Sicht ist.
Dass sie Angst hat, das verstehe ich total gut. Kann es dort überhaupt, in Anführungszeichen, normalen Alltag geben? Wie ist das Leben in Kiew gerade?
Ja, das ist ziemlich schwierig tatsächlich zu beschreiben, weil du an sich ein am Tag relativ normales Leben hast auf den ersten Blick. Kiew ist eine wunderschöne Stadt und jetzt im Sommer, es ist heiß, es hat so einen kleinen sogar Stadtstrand, möchte ich sagen, also am Fluss gibt es so einen kleinen Strand. Die Leute sitzen in den Cafés, die Leute gehen baden, die Leute sitzen im Restaurant, die Leute gehen auf die Arbeit und nachts hast du diese massiven Angriffe. Und wenn du dann morgens aufwachst, dann hängt so ein beißender Gestank, ein beißender Brandgeruch über der Stadt. Man sieht das auch, das ist versmoggt eben von diesen massiven Feuern, die unter anderem von den Drohnen, aber natürlich auch von Raketen ausgelöst werden, weil ja eben die Taktik ist, dass zuerst massiv Drohnen eingesetzt werden, aber diese Angriffe, diese Wellen der Drohnen kombiniert werden mit Marschflugkörpern und mit Raketen.
Sie haben hier schon heftige Nächte erlebt, aber diese Nacht übertrifft für viele fast alles. Schon am frühen Abend beginnt Russland, die Ukraine zu attackieren. Die Angriffe enden erst weit nach Sonnenaufgang. 539 Drohnen und 11 Raketen werden abgefeuert. Das Hauptziel Kiew.
Ukrainische Medien haben jetzt zuletzt berichtet, dass vermehrt Betten und Matratzen, also so Klappbetten und Matratzen gekauft werden, weil viele Leute schon präventiv in die Metrostation, in die Keller, in die Schutzräume gehen, um vor allem auch ihre Kinder zu schützen und sich da so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, häuslich einrichten. Es gibt Leute, die nimmt das extrem mit und dann treffe ich auch immer wieder Menschen, die schaffen es, so eine gewisse Resilienz in sich zu finden. Ich bin heute beispielsweise mit einem Ingenieur von Detect, das ist hier der Energielieferant, unterwegs gewesen und der muss jeden Tag die zerschossene Energieinfrastruktur wieder reparieren. Ein furchtbar anstrengender Job, er weiß auch immer nie, was morgen ist, aber dieser Job ist eben total wichtig und deswegen gibt ihm in dem Fall die Arbeit einfach auch sehr viel Kraft.
Und diese massiven Angriffe von russischer Seite in letzter Zeit, die sind, wie du eben schon sagtest, psychisch sehr zermürbend für die Menschen in Kiew. Wie sichtbar ist denn die Zerstörung in dem Stadtbild?
Kiew ist eine große Stadt, also es ist eine Millionenstadt. Und es ist immer relativ schwer zu vermitteln, dass Krieg selten flächendeckend ist. Das ist das, was wir im Osten haben, im Osten der Ukraine, wo wirklich die russische Armee wie so eine Feuerwalze ganz langsam sich vorgräbt und da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Da sind die Städte wirklich vom Erdboden verschwunden. Da wird mit Drohnen, mit Artillerie, vor allem mit Bomben alles platt gemacht. In den großen Städten wie Kiew sieht das Bild anders aus. Das Haus, wo wir Natalia getroffen haben, wo diese Rakete eingeschlagen ist, das gibt es nicht mehr. Da klafft in diesem Häuserblock eine Lücke. Da gibt es dann einen riesen Schutthaufen und der wird dann einige Tage abgetragen. Man versucht noch, Überlebende unter den Trümmern zu finden, einige Tage lang. Aber dann, wenn man beispielsweise eine Woche später dort ist, dann findet man dort noch Blumen, weil Menschen eben für die Getöteten dort Blumen ablegen. Aber dieses Haus ist einfach nicht mehr da. Wenn man beispielsweise in Kharkiv unterwegs ist, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine im Osten, die auch sehr, sehr schwer angegriffen wird seit 3 Jahren. Das ist eine super schöne Stadt, man fährt da rein und man muss aber genau hingucken. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass sehr viele Fenster mit so Spanplatten versehen sind, weil die Fensterscheiben rausgeflogen sind, weil da mal irgendwann in der Nähe was eingeschlagen ist. Aber was halt passiert, man macht das Loch dann zu, also man fängt ganz schnell an aufzuräumen und es sozusagen wieder zusammenzuflicken und dann sieht es sehr schnell aus, als sei nichts passiert. Also man fährt hier in den großen Städten, die nicht direkt an der Front sind, nicht durch Ruinen. Das sieht auf den ersten Blick sehr friedlich aus, aber es ist natürlich eine ganz trügerische Ruhe und ein ganz trügerischer Anblick.
Kharkiv liegt deutlich näher an der Front als Kiew und ist schon länger Ziel russischer Angriffe. Die Hauptstadt aber, Kiew, die war lange eher verschont. Warum greift Russland Kiew jetzt aktuell so stark aus der Luft an?
Man geht vor allem davon aus, wir haben da auch mit Beobachtern, mit Experten zu gesprochen, dass das Teil der russischen Gesamtstrategie ist, so sagte uns beispielsweise Mykola Bieliskow, ein Sicherheits- und Militäranalyst, einer der Experten hier in der Ukraine.
Це частина російської загальної стратегії виснаження, так званої.
Und er sagte, das ist vor allem die Strategie der Zermürbung, den Menschen den Schlaf zu rauben, auch wenn es sehr banal klingt, und einfach die Psyche unter Druck zu setzen und gleichzeitig aber auch die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Wir kennen das ja schon seit Oktober 2022, wo diese gezielten Angriffe auf die sogenannte Energieinfrastruktur angefangen haben. Also auf Wärmekraftwerke, auf Transformatoren, Umspannwerke. Das heißt, die Leute haben keinen Strom. Sie sitzen im Winter in kalten Wohnungen. Teilweise haben sie kein Wasser. Das kennen wir sozusagen schon und auch das geschieht nach wie vor.
Kiew це десь 20-25% всієї української економіки. Уявіть, що відбудеться, якщо Росія зможе.
Er hat argumentiert, dass hier etwa 25% des Bruttoinlandsprodukts produziert werden in der ukrainischen Hauptstadt. Das ist natürlich auch ein großes Symbol und man hat die Rüstungsindustrie hier, man hat die Politik hier. Kiew ist die Hauptstadt. Hier kommen die ganzen ausländischen Politiker hin und lassen sich fotografieren. Für viele Menschen im Land ist Kiew auch das Ziel. Hier wird mit das meiste Geld verdient. Die Ukraine ist ja ein riesengroßes Land, ungefähr flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland, aber hatte vor Beginn des russischen Angriffskriegs nur halb so viele Einwohner, also 40 Millionen im Vergleich. Und die allermeisten von denen leben in einigen paar Städten und Kiew ist davon die größte. Du hast hier sehr viel plattes Land, wo sehr wenig Menschen leben und dementsprechend ist Kiew mit eines der, ja, ich mag das immer nicht sagen, das Herz, weil es viele andere wirklich super schöne Städte in der Ukraine gibt, Odessa, Dnipro, Kharkiv und noch so viele mehr. Aber Kiew ist logistisch, politisch, symbolisch, kulturell das Zentrum doch dieses Landes. Und gleichzeitig, was auch noch passiert, vor allem mit den neuen Drohnen, die die Russische Föderation entwickelt hat, merkt man gezielt, dass auch die Luftverteidigung angegriffen wird, so wie man sie denn entdeckt. Die Russen haben ihre Drohnen modernisiert, sie produzieren mehr, sie können massivere Angriffe fliegen. Die Ukraine auf der anderen Seite ist abhängig vom Westen. Sehr abhängig vom Westen, vor allem in Sachen der Luftverteidigung. Das ist seit Monaten die höchste Priorität der Ukraine, die Luftverteidigung zu stärken. Wenn diese Stellungen gefunden und ausgeschaltet werden können, also zerschossen werden können, dann ist das natürlich ein herber Verlust, auch für die ukrainische Hauptstadt, die bisher als relativ gut geschützt galt. Und so kann man einfach jetzt ein paar Monate vorspielen und sich überlegen, wie wird sich das ausgehen für die Ukraine, wenn sie sich immer schlechter verteidigen kann und die Qualität, sage ich mal, und die Quantität der russischen Angriffe zunimmt. Und da, so interpretiere ich es, ist eben die Strategie, das Land zu zermürben, es zu Zugeständnissen zu zwingen, zum Aufgeben zu zwingen, weil das Grundziel Russlands ist immer noch das gleiche, die Ukraine zu unterdrücken, die Ukraine zu kontrollieren, komme was wolle.
Lass uns mal über die Luftabwehr sprechen. Du hast es ja eben schon erwähnt. Welche Mittel stehen denn der Ukraine eigentlich zur Verfügung, wenn Russland mit Drohnen kommt und mit ballistischen Raketen schießt?
Ja, das ist relativ kompliziert, weil die Ukraine ja von ihren Partnern verschiedenste Waffen bekommt, mit denen man verschiedenste Waffen im besten Fall abfangen kann. Wenn wir uns auf die Drohnen konzentrieren, dann hatten wir ganz lange die sogenannten mobilen Einsatztrupps. Die schießen im Endeffekt mit Maschinengewehren oder sogenannten Manpads. Also das sind so, ja, ich sag mal, kleine Raketen, vereinfacht ausgedrückt. Die packt man sich auf die Schulter. Eines der berühmtesten ist wahrscheinlich so die Javelin-Rakete. Mit denen kann man ja Hubschrauber auch abschießen, die in geringer Höhe und nicht weit weg von dir fliegen. Und damit konnte man unter anderem diese Drohnen auch abfangen. Also jetzt werden die aber weiterentwickelt. Die fliegen höher, die fliegen schneller und man erreicht die gar nicht mehr mit seinem Maschinengewehr. Und jetzt muss man gucken. Die Ukraine, so hat uns Valery Romanenko erzählt, auch ein Militärexperte, bewegt sich da gerade in zwei Richtungen, was diese Drohnenangriffe angeht. Das eine ist, aus seiner Sicht sagte er, die effektivste, das ist sozusagen einen Schritt nach vorne machen, in den Angriff übergehen und die Produktionsanlagen dieser Drohnen in Russland anzugreifen. Und das macht die Ukraine, das macht sie wiederholt. Beispielsweise in der Region Tatarstan, wo eines dieser zentralen Werke ist. Oder eben Fabriken anzugreifen, in denen Komponenten hergestellt werden, elektronische Komponenten, Systeme, die eben für diese russischen Kampfdrohnen gebraucht werden. Das ist das eine. Und die neueste Entwicklung im Bereich des Abfangs, sagte uns auch Valery Romanenko, ist, eigene Abwehrdrohnen zu entwickeln. Das versucht die Armee, das Verteidigungsministerium und auch der ukrainische Präsident jetzt gerade voranzutreiben, dass man im Endeffekt eigene Drohnen hat, die angreifenden Drohnen abfangen können. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem mit den Raketen, vor allem die ballistischen Raketen. Die können zum aktuellen Zeitpunkt effektiv eigentlich nur von dem sogenannten Patriot-System abgefangen werden. Das Patriot-System ist ein amerikanisches System. Deutschland hat welche geliefert, aber im Endeffekt geht es nicht an den USA vorbei. Und das ist auch jetzt in den vergangenen Tagen, wo es diese ganzen Diskussionen gab um Waffenlieferungen.
Zuletzt hatte US-Präsident Trump immer wieder die Unterstützung der Ukraine in Frage gestellt. Ein Problem, insbesondere bei der so wichtigen Flugabwehr.
Haben die USA sie eingestellt, dann sind sie wieder aufgenommen worden.
US-Präsident Trump kündigte vor Journalisten an, er empfange heute NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Dabei soll ein Abkommen mit der NATO zur Lieferung von Patriot-Luftabwehrraketen an die Ukraine vereinbart werden.
Da ist man 100%ig abhängig von den USA.
Die Lieferung von Patriots sei nur ein Teil eines umfassenderen Hilfspakets für die Ukraine, betonte der republikanische Senator Lindsey Graham. Graham sprach im Fernsehsender CBS von einem Wendepunkt in der amerikanischen Russlandpolitik. In den kommenden Tagen werde es zu Waffenlieferungen auf Rekordniveau kommen, um der Ukraine zu helfen.
Die USA wollen, stand jetzt, also Patriot-Raketen an die Ukraine liefern. Bezahlen soll diese Raketen die EU.
The European Union is paying for it. We're not paying anything for it. But we will send it. It'll be business for us. And we will send them Patriots, which they desperately need.
Die USA selbst sprechen von einer Trendwende, nachdem es ja lange so ausgesehen hat, als könnte das ukrainische Militär in Zukunft gar nicht mehr auf amerikanische Waffenlieferungen setzen. Das war ja ein ziemliches Hin und Her. Wie geht die Ukraine um mit diesem wichtigen, aber unberechenbaren Partner USA?
Man versucht natürlich alles, Donald Trump sozusagen bei Stange zu halten. Mykola Bielaskov, der Sicherheitsexperte, hat uns das noch einmal im Interview beschrieben und er sagte, wir haben ja wirklich alles versucht. Wir haben das Rohstoffabkommen unterzeichnet. Wir haben uns bereit erklärt zu sogenannten Friedensverhandlungen, zu einem Waffenstillstand. Wir haben Trump den NATO-Gipfel nicht versaut. An uns liegt es also nicht. Wir sind nicht das Problem. Er sagte, das Problem ist eben die Person im Weißen Haus, und die US-Politik umsetzt. Und er sagte zu uns also, Trump müsse sozusagen sich selber überwinden, um der Ukraine helfen zu können.
Jetzt sind Zusagen von Donald Trump für weitere Waffenlieferungen ja da. Wie es da weitergeht, das werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Fest steht jedenfalls, die Ukraine ist und bleibt abhängig von, ich sag mal, klassischen Waffen und damit unter anderem vom wichtigen Partner USA. Gleichzeitig versuchen sie selbst, Neues zu entwickeln und auch herzustellen, vor allem im Bereich der Drohnen. Rebecca, was hat sich denn insgesamt in diesem Krieg durch diesen massiven Drohneneinsatz auf beiden Seiten verändert?
Also wir müssen da unterscheiden zwischen Drohnen und Drohnen. Wenn wir uns die großen, ich sag jetzt mal Shahed-Drohnen anschauen, die sind doppelt so groß wie ein Mensch. Die haben eine Länge von 3,50 Meter. Das sind eher kleine Flugzeuge. Die sind beladen mit Dutzenden Kilo Sprengleistung. Das sind diese lauten Mopeds, von denen ich gesprochen habe. Das ist eine technologische Entwicklung, die geht so schnell, das ist ein bisschen wie Katz-und-Maus-Spiel. Also die russischen Truppen in dem Fall haben neue Modelle entwickelt, die sind schneller. Jetzt gibt es welche, die haben einen Düsenantrieb, keinen Propellerantrieb mehr. Die können mehr Sprengladungen tragen oder die haben Radarsysteme, dann können sie die Flugabwehrstellungen der Ukraine finden. Und die Ukraine ist jetzt gerade dabei, Gegenmittel zu entwickeln und es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern und dann haben sie diese Gegenmittel. Aber das geht immer, ist wie Ping-Pong, es geht hin und her und hin und her. Das Gleiche, aber mit anderen Drohnen, erleben wir am Boden sozusagen an der Frontlinie. Da ist häufig die Rede von den sogenannten FPV-Drohnen, also First-Person-View, kleine Drohnen, so ein bisschen ähnlich wie das, was man so kaufen kann. Auch da war dann eine unglaublich schnelle technische Entwicklung, die mittlerweile dazu geführt hat, man sieht mittlerweile überall in der Ostukraine so Jamming-Systeme auf den Auto, also lange Antennen, die auf die Autos montiert werden, um diese Drohnen abzuwehren, um deren Signal zu stören. Und da haben die Russen einen großen Vorteil zum aktuellen Zeitpunkt. Sie können sehr schnell produzieren. Und hier in der Ukraine spricht man von einer Killzone von etwa, ich würde schätzen, 10 Kilometern mit Sicherheit entstanden an der Frontlinie, wo nichts mehr unbeobachtet bleibt und wo der Weg, den Soldaten zurücklegen müssen, von Position ins Hinterland, das Gefährlichste ist, was sie in diesem ganzen Krieg machen. Weil man eben, diese Drohnen sind so billig, dass es sich lohnt, mit den Drohnen einzelne Personen zu attackieren und auch zu töten. Die Rettungskräfte werden auch angegriffen. Alles, was in dieser Killzone passiert, ist zum Abschuss freigegeben. Man kann die verletzten, verwundeten Soldaten häufig nicht mehr evakuieren. Das bedeutet in vielen Fällen, dass die Stunden, Tage, in einigen Fällen sogar Wochen verwundet auf Position liegen, also im Unterstand, im Schützengraben und dort nicht rauskommen. In der NATO gibt es diesen Standard von der goldenen Stunde. Wenn wir einen Verwundeten innerhalb von einer Stunde in ein Feldlazarett bringen, wo sich Profis in sterilem Umfeld um ihn kümmern können, dann hat er relativ gute Überlebenschancen. Dieses Prinzip funktioniert hier nicht mehr. Man kriegt die Leute nicht raus. Das sind Kriegsverbrechen und Russland bricht hier in der Ukraine so ziemlich jede internationale Norm, die es gibt. Es werden Zivilisten angegriffen, es werden Rettungskräfte angegriffen, Kriegsgefangene exekutiert, massiv gefoltert. Ja, und das seit 3 Jahren, über 3 Jahren.
Wie erfährst du von Kriegsverbrechen und wie werden die belegt?
Die werden von einer ganzen Reihe von Menschen und Organisationen dokumentiert, aufgearbeitet. Das ist natürlich zum einen sind es die staatlichen Organe, die Generalstaatsanwaltschaft, auch mit Hilfe westlicher juristischer Beratung. Eine ganze Reihe nationaler, aber auch internationaler NGOs, Menschenrechtsorganisationen, also von der UN über Human Rights Watch, über Amnesty International bis zu Truth Hounds oder dem Center for Civil Liberties. Diese Berichte gibt es auf Englisch. Jeder kann das nachlesen, dass dort systematische Verbrechen begangen werden.
Einerseits dieses brutale, auch völkerrechtswidrige Vorgehen von Russland. Andererseits die unklare Situation mit dem wichtigsten Verbündeten, den USA. Wie geht die Ukraine mit dieser Gemengelage jetzt um?
Das eine ist, so viel wie möglich in die eigene Rüstung zu investieren, um die eigene Rüstungsindustrie zu entwickeln. Gleichzeitig wirbt man um Investitionen aus dem Ausland, beispielsweise von Deutschland, oder man versucht sein Allerbestes auch mit eigenen Angriffen sozusagen auf die russische Rüstungsindustrie. Aber ganz auflösen wird man diesen Konflikt natürlich nie können, sagt uns beispielsweise Valery Romanenko.
Nee, це неможливо. Зараз жодна країна, навіть Німеччина, вона не є незалежна.
Für jedes Land der Welt ist es total unmöglich, unabhängig zu werden in Sachen Luftverteidigung, wenn solche massiven Angriffe auf dich geflogen werden. Also kein Land der Welt, es sei denn, es sei wirklich extrem reich, sei in der Lage, so viel Waffen, Munition und alles, was dazugehört, zu produzieren und so große Vorräte zu haben, um unabhängig zu sein. Das sei finanziell unmöglich, sagte er uns. Und deswegen versucht die ukrainische Regierung vor allem den Draht, den diplomatischen Draht zu den USA nicht zu verlieren, mit Donald Trump im Gespräch zu bleiben. Jetzt in Rom am Rande der Wiederaufbaukonferenz hat sich der ukrainische Präsident Zelensky mit Keith Kellogg getroffen, dem US-Sondergesandten für die Ukraine.
Vertreter von 20 Regierungen und mehr als 100 Unternehmen treffen sich zur vierten Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. Sie beschließen Hilfen von 10 Milliarden Euro. Die Ukraine selbst rechnet mit Wiederaufbaukosten von Hunderten Milliarden Euro.
Man versucht da auf allen Kanälen im Austausch zu bleiben, im Gespräch zu bleiben.
Rebecca, du hast uns in dieser Folge von den Menschen in Kiew und in der Ukraine erzählt, für die dieser Krieg nicht nur Teil der täglichen Nachrichten ist, sondern brutaler Alltag. Wie blicken die auf die Diskussion im Westen, wenn es um Waffenlieferungen geht, aber auch um Friedensbemühungen, um Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?
Also bezüglich Verhandlungen habe ich hier keinen getroffen, der große Hoffnung hatte. Es gab eine Phase Anfang des Jahres, bevor Donald Trump ins Amt gekommen ist, wo einige Menschen dachten, vielleicht kann er doch was bewegen. Er ist ein Dealmaker und er wird ja schon verstehen, eben, dass man mit Putin keine Deals machen kann. Das war eine sehr kurze Phase, dann kam die mittlerweile berühmte Eskalation im Weißen Haus. Und natürlich ist man sehr, sehr dankbar für die westliche Unterstützung. Sie ist massiv, aber sie reicht eben nicht aus. Und jetzt nach mehr als 3 Jahren Angriffskrieg sind die Menschen sehr müde und sehr frustriert von westlichen Politikerinnen und Politikern, die hierher kommen und immer wieder schöne Worte finden. Aber die Realität hier vor Ort passt nicht zu den Worten. Die Realität sind immer massivere Angriffe, gegen die man sich immer weniger schützen kann. Und da helfen Solidaritätsbekundungen eben auch nicht. Das zermürbt die Menschen und gleichzeitig haben sie aber doch ein sehr großes Selbstbewusstsein, weil sie sich eben seit mehr als 3 Jahren gegen das größte Land der Welt verteidigen. Und ich erinnere nochmal daran, vor mehr als 3 Jahren haben westliche Geheimdienste der Ukraine 3 Tage gegeben.
Rebecca, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke, auch für die persönlichen Einblicke.
Danke euch für die Einladung.
Rebecca Barth ist ARD-Korrespondentin in der Ukraine, berichtet seit Jahren von dort und lebt selbst in Kiew, wo sie die russischen Angriffe auf die Hauptstadt selbst Nacht für Nacht miterlebt. Alle aktuellen Entwicklungen findet ihr auf tagesschau.de. Den Link in unseren Shownotes. Und morgen geht's bei 11KM um die nukleare Teilhabe Deutschlands. Klingt erstmal sperrig, wir dröseln das aber gemeinsam auf und erzählen, wie abgesichert Deutschland eigentlich für den Fall einer atomaren Drohung ist. Zum Beispiel von Russland. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, abonniert 11KM doch. Da, wo ihr uns am liebsten hört. Autoren dieser Folge sind Nicole Dienemann und Lukas Waschbüsch. Produktion Timo Lindemann, Regina Stärke, Christine Frey, Christine Dreier und Marie-Noëlle Swieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Sind auch andere Länder in Europa bedroht? Bei Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts darüber mit ARD-Reporterinnen und Reportern in der Ukraine und in den Ländern, die sich zunehmend bedroht fühlen. Wie lange hält der Frieden an der russischen Grenze? Und wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link bekommt ihr in den Shownotes.